In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit und damit die härteste Währung für Marken. Zumindest im Wisch- und Weg-Segment gilt dabei die Marke Frosch als der ungekrönte König. Den Haushaltsreiniger mit der freundlichen Amphibie auf der Flasche trauen VerbraucherInnen offenbar zu, dass sie nicht nur sauber machen, sondern auch sauber sind. Wie erwirbt man sich einen solchen Vertrauensvorschuss und wie bringt man die doch angeblich so geizigen Deutschen dazu, für ein nachhaltigeres Produkt ein paar mehr Cent auf den Kassentresen zu legen? Harte Arbeit lautet die Erklärung von Reinhard Schneider, unserem Gast in der heutigen Podcast-Folge. Hart ins Gericht geht er mit Konkurrenten, die seiner Meinung nach das Verbraucherverhalten kaputt machen. Der Konkurrenz von Procter & Gamble schickte er Anwälte ins Haus, dem Wettbewerber Henkel eine Cessna, die mit einem Protestbanner über der Firmenzentrale kreiste. Dabei zahle sich eine konsequent nachhaltige Ausrichtung durchaus aus, sagt Reinhard Schneider und kann dies mit harten Fakten belegen. Seit er die Firma mit dem Frosch übernommen und auf Nachhaltigkeit getrimmt hat, hat sich ihr Umsatz verdreifacht. Wie er die 600 Millionen Euro Marke gerissen und den Härtetest beim Verbraucher überstanden hat, erzählt der Froschmann in unserer neuesten Episode. Für die gibt es dementsprechend eine harte Hörempfehlung.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Reinhard, du bist Inhaber eines mittelgroßen Mainzer Mittelständlers, der es mit seiner Ökomarke Frosch geschafft hat, gegen Riesen wie Procter & Gamble und Henkel zu jener Marke zu wachsen, der die Deutschen am meisten vertrauen. Ganz in Kürze, was machen die anderen falsch?
Ja, das ist leider eine ganze Vielzahl von Dingen. Das mit dem Vertrauenswachstum, der Vertrauenspflege hat auch damit zu tun, dass man sich erst intern Ziele setzt, die man erst kommuniziert, wenn man sie erreicht hat. Ja, das heißt, über Ankündigungen Punkte zu machen, funktioniert immer weniger, sondern man sollte das über die Kommunikation der richtigen Umsetzung gerade in Richtung Nachhaltigkeit tun. Ich sage auch immer, es braucht drei Kriterien bei der Nachhaltigkeit, die so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Das eine ist Wesentlichkeit. Man sollte dann schon auch zeigen, dass man bei den Hauptwarengruppen und Hauptwertschöpfungsprozessen das wirklich technisch Machbare tut, um gute Kreislaufwirtschaft energieschonend dann umzusetzen. Das machen viele nicht, indem sie einfach nur Limited Editions dann in den Vordergrund drücken, werblich, obwohl die anderen über 90% des Sortiments unnachhaltig bleiben. Das nächste ist, dass man ganzheitlich das angeht, dass man vielleicht auch in Randbereichen der Wertschöpfung oder auch außerhalb der Wertschöpfung das ökologisch Richtige tut, um eine Haltung der eigenen Mitarbeiter zu unterstützen. Da geht es zum Beispiel um solche Fragen, in was für Gebäuden man sitzt. Da kann man riesige Unterschiede schaffen und da sind wir, glaube ich, auch ganz stolz. Das hat auch einen Einfluss auf die Mitarbeitermotivation und deren Einstellung dann dauerhaft. Und last but not least, es geht um die Durchgängigkeit. Das heißt, delegiert man das Thema Nachhaltigkeit in externe Abteilungen mit einer Nachhaltigkeitsbeauftragten, egal ob die dann Vorstandsmitglied ist oder nicht. Und die soll dann einfach das uminterpretieren, was andere Leute aus Kostengründen bei den Hauptwertschöpfungsketten einfach billig entschieden haben. Oder geht es darum, dass man mit einer Vorbildfunktion diese Einstellung durch alle Management-Ebenen auch bringt, sodass die dann intrinsisch ihre eigenen Vorschläge auch gerne einsteuern, weil es die Arbeit einfach wirklich spannender und sinnhafter macht.
Also bei Frosch heißt der Nachhaltigkeitsbeauftragte Reinhard Schneider, korrekt?
Wir sind alle Nachhaltigkeitsbeauftragte. Und das fängt beim Inhaber an und das geht durch alle Ebenen und mit einer längeren Betriebszugehörigkeit. Bei uns sind das über 12 Jahre, im Branchendurchschnitt sind es 4. Werden die Leute auch zu Experten dessen, was sie tun, gerade auch Nachhaltigkeitsexperten. Und das ist ein ungeheurer Know-how und auch Innovationsschatz, den man dort heben kann.
Dieses Vertrauen, das die Marke Frosch genießt, ist ja ein ungeheures Fund, was ihr euch da erarbeitet habt. Interessanterweise wird von den Verbrauchern in dieser Umfrage, auf die wir uns hier beziehen, Umweltschutz oder die ökologischen Kriterien der Marke gar nicht als wichtigstes vertrauensbildendes Kriterium genannt, sondern ein anderes Kriterium.
Naja, also es gibt sehr viele Umfragen zu unserer Marke. Da freuen wir uns auch, dass das empirisch und wissenschaftlich breit abgestützt ist. Aber die höchsten Zustimmungswerte beim Vertrauen haben wir bei der Frage, welcher Marke vertrauen Sie beim Thema Nachhaltigkeit am meisten? Aber dass dieses Thema Nachhaltigkeit dann einherkommt auch mit einer Produktqualität, bei der man nicht Verzicht üben muss, so nach dem Motto, willst du grün, dann wird's halt nicht so sauber und dann musst du Kompromisse beim Grundnutzen machen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wenn man eine Mehrheit von Menschen gewinnen möchte, einen nachhaltigen Lebenswandel auch zu übernehmen, dann sollte man diese Menschen nicht verschrecken und ihnen das Gefühl geben, dass sie auf Lebensqualität dann merklich verzichten müssen und Einschränkungen hinzunehmen haben. Und das ist heutzutage technologisch in ganz, ganz vielen Bereichen auch gar nicht mehr notwendig, sich da so einzuschränken bei dem Grundnutzen, auch wenn leider es Kräfte gibt, auch politische, die einem das gerne einreden möchten.
Darauf wollte ich hinaus. In der Umfrage, die ich jetzt vor Augen hatte, Most Trusted Brands, wird als erstes Kriterium, warum vertraue ich der Marke Frosch, die Qualität in der Tat genannt. Kurz dahinter kommt schon Umweltschutz. Aber du hast bereits gesagt, der Grundnutzen muss stimmen und Nachhaltigkeit darf sozusagen nicht eine schlechtere Produktqualität entschuldigen oder überdenken oder übertünchen oder wie auch immer, korrekt?
Das ist das A und O der Entwicklung dieses Schlüsselthemas aus der Nische in die sogenannte Mehrheitsfähigkeit. Und das ist ja unser Hauptthema, an dem wir arbeiten. Unter welchen Bedingungen kann das mehrheitsfähig werden? Auch wenn momentan die politische Stimmung leider wieder in eine etwas andere Richtung tendiert. Aber das wird sie nicht ewig tun, weil die Umweltherausforderungen werden ja dadurch nicht gelöst, indem man sie verdrängt.
Hilf uns mal auf die Sprünge. Was ist denn der Markenkern des Frosches? Wir haben schon das angetickert, aber in ein, zwei Sätzen, wo liegt der Kern des Frosches?
Der Markenkern liegt darin, dass wir keine belehrende Nachhaltigkeit, sondern eine lebensfrohe, vielfältige, sensorisch abwechslungsreiche Alternative bieten mit einer guten Grundleistung, guten Grundnutzen und gleichzeitig immer die besten Kreislaufwirtschaftstechnologien nutzen, auch wenn sie ein bisschen teurer sind.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr bei Frosch seit einiger Zeit, ich glaube, 75% der Verpackung aus dem gelben Sack recycelt herstellt. Das ist, muss man da mal dazu sagen, sozusagen die Königsdisziplin des Recyclings, weil im gelben Sack ja jede Menge unterschiedlicher Verpackungen und auch sehr teilweise sehr dreckige stecken, was jeder weiß, der mal so ein Ding auseinandergenommen hat. Das sei, sagtest du, aber bisher niemand aufgefallen, weil ihr es bislang nicht kommuniziert habt. Warum eigentlich nicht?
Ja, wir reden erst im großen Stil drüber, wenn wir es schon können und nicht, wenn wir es bis zum Ende des Jahrzehnts wollen. Und zum Beispiel jetzt, kann ich jetzt auch sagen, weil das beginnt noch in diesem Jahr, werden überall auch so kleine Aufkleber auf den Packungen sein, die darauf hinweisen, dass wir nicht nur 50, sondern schon 75% aus dem gelben Sack mit Top-Qualität recyceln können, was fürs Klima einen Riesenunterschied macht. Weil anders als die anderen erst 50 und dann nur noch 25%, die man von Bottle-to-Bottle-Quelle, also quasi aus der Getränkeindustrie von geschredderten Pfandflaschen als Rezyklat nutzt, wo es eh genutzt würde von den Getränkeherstellern, ist jede Flasche, die wir aus dem gelben Sack holen, um sie hochwertig zu recyceln, eine Rettung vor entweder der Verbrennung, der Müllverbrennung in CO2 oder des Downcyclings in irgendwelche Abwasserrohre. Und deswegen macht das klimatechnisch enorm Sinn. Und da sind schon über 1 Million Flaschen mit dieser Qualität im Handel. Und irgendwann spricht sich das rum, aber da haben wir ruhig Geduld, weil die Informationsquellen, die Menschen am meisten auch schätzen und vertrauen, sind ja nicht irgendwelche besserwisserische Experten oder lange Informationstexte, sondern sind Menschen wie du und ich, ihre Nachbarn, einfach Bezugspersonen, die auch schon mal gehört haben, dass es Marken gibt, die das richtig durchziehen.
Also erst machen, dann kommunizieren. So ein bisschen ähnlich scheinen ja auch Wettbewerber von euch unterwegs zu sein, oder sehe ich das vielleicht ganz falsch? Also man hört das beispielsweise auch Henkel das Henkel-Rezyklat einsetzt oder eingesetzt hat, aber die kommunizieren das gar nicht. Warum ist das denn so?
Ja, also ich will mich jetzt mal mit dem Wettbewerber-Bashing ein bisschen zurückhalten. Nichtsdestotrotz, ja. ja, aber meine Rechtsabteilung freut sich, wenn ich mich da zurückhalte. Nein, auf jeden Fall, grundsätzlich muss man sagen, bei dem Thema Rezyklat gibt es immer noch sehr viel Opportunismus in Deutschland. Und das hat einfach mit einem einzigen Faktor etwas zu tun, der leider immer entscheidend ist, immer mehr leider auch im Marketing, obwohl es nicht so sein sollte, nämlich das Geld und die Kosten. Das heißt, solange es teurer ist, lieber Virgin, also dieses frisch gemachte Plastik aus Rohöl zu verwenden anstatt Rezyklate, gehen die Hersteller auch größtmöglich auf eben Virgin. Und Gott sei Dank hat die Bundesregierung jetzt vor kurzem entschieden, dass es die Plastiksteuer auf Virgin geben soll, um diesen Preisabstand zu Rezyklaten zu verringern. Da haben wir Jahre dafür gekämpft und sind stolz, dass wir vielleicht mit dazu beitragen konnten, dass jetzt das Richtige lenkungstechnisch passiert. Eine Steuer, die ja schon von der EU erhoben wurde. Weil ja, manche Hersteller machen das so, die nehmen nur Rezyklat, wenn es mal günstiger ist als Virgin. Das war vor fast 2 Jahren mal der Fall, als der Ukraine-Krieg gerade frisch ausgebrochen war und die Erdölpreise in den Himmel gestiegen sind. Da war es günstiger, Rezyklat zu nehmen. Und plötzlich haben ganz, ganz viele spontan die Umweltgewissen entdeckt, also von den Herstellern, und haben Rezyklate verwendet, haben es aber nicht draufgeschrieben. Und ich habe mich auch gefragt, warum denn eigentlich? Und naja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass viele sich wieder rausgeschlichen haben, möglichst unauffällig, ohne dass es auffällt und ohne das Etikett ändern zu müssen, weil mittlerweile die Erdölpreise wieder niedriger sind und es wieder günstiger war, Rohölplastik zu nehmen statt des Kreislaufmaterials. Und das ist wirklich schade, weil dieses Hin und Her, worüber man nicht sprechen will, das ist einfach nur vertrauensschädigend. Und Vertrauen ist das mangelnde Gut, ja, das knappe Gut der Verbraucherentscheidung, gerade in den jetzigen Zeiten. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen.
Du hast deine Rechtsabteilung bereits erwähnt. Es ist ja in der Tat so, dass du, also der Frosch ist ja eigentlich ein friedliches Tier, ne? Aber wenn es gegen die Wettbewerber geht, kannst du schon sehr ungemütlich werden. Du hast mal Procter & Gamble verklagt, weil du deren Recyclingangaben angezweifelt hast. Du hast mit die Ablenkungsfalle ein ganzes Buch über auch, muss man sagen, gut belegte, schmutzige Praktiken der Konkurrenz geschrieben. Und über der, das fand ich am krassesten, du hast mal über der Henkel-Zentrale in Düsseldorf 2 gecharterte Cessnas kreisen lassen mit, korrigier mich, Bannern und der Aufschrift. Eine Cessna. Und auf dem Banner stand, Henkel, wir müssen reden, Rezyklat ist für alle da. Stimmt der Teil der Geschichte?
Das stimmt. Und die Cessna, wer Cessnas kennt, die haben ganz kleine Motoren, die verbrauchen auch nicht viel Flugbenzin. Aber wir wollten das mal machen, um darauf hinzuweisen, dass die Technologien für gute Kreislaufwirtschaft ja alle schon zur Verfügung stehen. Und wir wissen das, weil wir einen Open Innovation Ansatz pflegen, bei dem wir möglichst wenig patentieren, sondern so einen Wissenspool mit gleichgesinnten Partnerunternehmen pflegen, die uns dann aber auch immer mehr Erfindungen zutragen, um mit einer glaubwürdigen Marke mal zu schauen, ob das vermarktungsreif ist. Das ist quasi so wie so ein Know-how-Motor, der dann angeworfen wird mit den Partnern. Und im Rahmen dieser Vorgehensweise haben wir gesagt, wenn wir zu unseren Wettbewerbern gehen, was bei Rohstoffen auch kartellrechtlich vollkommen unbedenklich ist, und sagen, wenn ihr auch mitmacht bei dem guten Material, dann können wir zusammen das erreichen, was eigentlich für die Mehrheitsfähigkeit der nachhaltigen Lebensweise wirklich wichtig ist, nämlich keine Abschreckungsfaktoren mehr zu haben, auch keine preislichen mehr, weil die Kosten von Rezyklat, die sind ja nicht gekoppelt an die Rohstoffkosten, weil es nicht aus frischem Erdöl gemacht wird, sondern an die Verfahrenskosten der Aufbereitung. Und bei diesen Verfahrenskosten ist es so, dass wenn keine menschlichen Hände das machen, sondern große Maschinen, da geht es immer um die sogenannten Skaleneffekte. Das heißt, je größer die Maschinenauslastung und je größer die Produktionsmenge ist, desto geringer sind die Stückkosten. Ja, so ein bisschen BWL. Und deswegen, wenn andere mitmachen, dann kann dieser Preisabstand zu dem umweltschädlichen Virgin-Material schwinden und dann können alle auch aus Kostengründen endlich das ökologisch Richtige machen. Und dann bin ich zu Henkel gefahren, habe denen das vorgetragen, die haben mich sogar empfangen, was ich natürlich auch sehr gut fand. Ich habe das erklärt, wollte nicht mitmachen. Die haben gesagt, ja, ist eine tolle Qualität, ja, tolle Awards, die ihr da schon gewonnen habt. Aber Herr Schneider, Sie haben gesagt, im Moment ist es noch schon merklich teurer mit dem Recyclat. Ich habe gesagt, ja, aber wenn ihr dann auch einsteigt, dann wird es ja wieder günstiger. Ja, durch die Hochskalierung. Ah ja, aber im Moment ist es noch teurer. Ja, okay, dann rufen Sie uns an, wenn es billig geworden ist und genügend andere mitgemacht haben.
Das war die Reaktion?
Das war die Reaktion, sinngemäß. Und er hat gesagt, ja, aber das ist Henne-Ei-Problematik. Ihr könntet diejenigen sagen, ja, ja, rufen Sie uns an, wenn es soweit ist. Und an genau dem Stand sind wir immer noch. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir wollen auch ein bisschen nochmal den Druck erhöhen, die richtigen Technologien, die von der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft unterstützt werden, für Kreisläufe, und wir haben genügend Awards gewonnen dafür, weiß Gott, die könnten andere auch sofort übernehmen. Aber man hätte vorübergehend etwas höhere Kosten. Das wollen die aber nicht, weil die sagen, wir haben was Besseres. Und wenn man dann fragt, ja, was ist das? Dann sind das Konzepte, die aus unserer Sicht dann schon sehr nah oder mittendrin im Bereich des Greenwashings sind. Und das kann man mal machen für ein paar Jahre, aber irgendwann kommt ja alles raus und dann verschwinden die Marken wieder vom Markt. Und dann heißt es ja, ja, grün will ja niemand. Grün ist ja auch jetzt so ein bisschen out. Ja, wenn man zu sehr auf Greenwashing gesetzt hat, dann fällt man gerade in der heutigen Zeit, in der übers Internet sich irgendwann alles rumspricht, alles rauskommt, fällt man auch mal auf die Nase und erzeugt einen dauerhaften Vertrauensschaden. Den haben wir nicht. Also wir haben zweistelliges Wachstum bei uns. Also wir können uns nicht beklagen, dass die Leute grundsätzlich nicht mehr grün kaufen wollen. Aber die wollen nur grün kaufen, wenn sie nicht veräppelt werden.
Es ist ja in der Tat so, dass nicht nur Unternehmen den Mehrpreis scheuen, den ein bisschen nachhaltige Produkte kosten, sondern auch die Verbraucher. Und es gibt gerade eine aktuelle Studie von Roland Berger, die Preiselastizität in unterschiedlichen Produktkategorien gemessen haben, vor allem Fashion etc. pp. Tatsache ist aber, dass das Learning aus dem letzten Inflationsjahr, dass die Leute an der Kasse dann doch zurückschrecken, wenn etwas mehr kostet, oder?
Nicht unbedingt.
Ja, bitte.
Naja, also es kommt darauf an, wie groß der Preisunterschied ist und in welcher Warengruppe man sich befindet. Und unsere Warengruppen, Putz- und Reinigungsmittel, gerade auch Waschmittel machen wir auch, die sind ja bekannt als extrem preissensitiv. Ja, viele kaufen Waschmittel nur, wenn es gerade in Preisaktionen ist. Und trotzdem machen wir ja die Erfahrung, dass unsere Preise, die dann schon mal ein bisschen höher, ja, 15% höher sein können als die des Durchschnitts, dann bezahlt werden, wenn die Leute das Gefühl haben, die machen es auch wirklich. Das Problem ist, wenn die Leute immer mehr das Gefühl kriegen, ja, bei diesen grünen Auslobungen und Angeboten, da wird ja so viel geschummelt, da kann man ja gar nicht mehr vertrauen, dann ziehen die für ihre Entscheidung das Kriterium heran, was sie selber auch überprüfen können, ob es denn auch wirklich eingehalten wird. Weil ne, bei der Nachhaltigkeit kann man ja, wenn man jetzt nicht gerade ein biochemisches Labor im Keller hat, nicht selber rauskriegen, ob das Ganze wirklich biologisch abbaubar ist oder nicht. Man kann nur vertrauen oder eben nicht. Und das Kriterium, was die Leute dann nehmen, um ihre Kaufentscheidungen hauptsächlich daran festzumachen, weil sie da wirklich Überblick haben, ist der Preis. Das heißt, wo kein Vertrauen ist, wird billig gekauft. Und zwar immer billiger und billiger. Das große Problem ist, dass dann mit diesen Billigpreisen natürlich keine Investitionsmöglichkeit mehr in neue nachhaltige Technologien auch mit drinnen stecken kann. Und deswegen ist das eine Spirale in die falsche Richtung. Und deswegen ist es wirklich wichtig, zur allgemeinen Vertrauenspflege auch wieder das Richtige zu tun. Und daran mangelt es in der heutigen Zeit leider nicht nur im Konsumwesen, sondern das mit dieser geringen Vertrauenswürdigkeit von vielen Akteuren. Das macht ja das Leben nicht unbedingt angenehmer, ganz im Gegenteil.
Ist das der Grund, warum du mitunter gegen Wettbewerber vorgehst, wenn du das Gefühl hast, deren Versprechen lassen sich nicht wirklich halten, weil du so eine Art Hygienefaktor einziehen willst? Oder ist das einfach Marketing durch Prozess?
Ja, ich finde es einfach sehr bitter, dass das allgemeine Vertrauensklima in der Konsumlandschaft weiter erodiert. Wie auch gesamtgesellschaftlich. Es gibt ja so eine Entsolidarisierung. Oder Stefan Grünewald spricht ja zu Recht von einer, ne, aus Solidarisierung wurde Silodarisierung. Man tut noch in seinen Echokammern irgendwie Bestätigung suchen. Und Wenn es da eng wird, dann macht man die Kammer einfach beliebig klein. Hauptsache, man kann Recht behalten. So läuft das aber nicht, weil wir müssen ja Probleme gemeinschaftlich angehen. Die sind, weiß Gott, groß genug. Erst recht, wenn es um die Ökologie geht. Und hier ist es fatal, wenn man sagt, ne, Vertrauenswürdigkeit ist mir egal, wenn ich einfach mal jetzt irgendwie super clever mal ein Schnäppchen, mal irgendwie ein Kuh oder irgendwie ja so handstreichartig mal über eine super tolle Limited Edition Aktion mit irgendwas, was man so behauptet, mal genügend Volumen dann bolzen kann und am Ende stellt sich wieder alles als falsch heraus. Das ist fatal, weil es bleibt ein Vertrauenskollateralschaden zurück in der Erinnerung der Konsumenten. Das treibt zwar uns, auch den einen oder anderen Kunden zu, weil sich rumspricht, dass wir solche Experimente nicht machen, aber es schadet dem Rollout der nachhaltigen Angebote hin in die Mehrheitsfähigkeit. Das heißt, es treibt dann leider Nachhaltigkeit wieder so ein bisschen zurück zu den Marken, die ja damit angefangen haben oder auch manchmal so ein bisschen in die Nische. Und eigentlich bräuchten wir gesamtgesellschaftlich das Gegenteil.
Quick and Dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Es war gar kein Punkt, sondern es ist ein Prozess. Ich finde es immer schade, wenn es heißt, ja, da muss einem irgendwie ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen sein, um dann so ein Epiphanie-Erleuchtungserlebnis zu haben. Oder man muss irgendwie Tauchurlaub gehabt, dann nur Plastik unter Wasser oder so. Nein, man kann auch von selbst drauf kommen. Und zwar Schritt für Schritt, dass das Richtige zu tun etwas ist, was die tägliche Arbeit auch im übertragenen Sinne bereichert und Sinn so auch weitergibt in der Vorbildfunktion, dass man damit eine Gemeinschaft bilden kann, in der es einfach freudiger ist und besser ist zu arbeiten. Und wenn man dann merkt, dass man immer weiterkommt, dann bleibt man dabei.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Wegen auch, einer, wie soll ich sagen, Verschränkung quasi mit dem Thema Vertrauensbildung. Weil, wie bereits angesprochen, ist das mit der Vertrauensentwicklung so ein heikler Punkt heutzutage. Und es kann keine Nachhaltigkeit ohne Vertrauen geben, weil die Verbraucher ja nicht selber kontrollieren können, was ist jetzt wirklich umgesetzt, was ist biologisch abbaubar. Und das ist auch gut, dass das einhergeht. Und deswegen, wenn es vor allem an vertrauenswürdigem Handeln hapert, ist es umso wichtiger, sich ernsthaft mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Naja, die einzige Spezies auf diesem Planeten, die Dinge mittelfristig auch vorhersehen kann, dann so gnadenlos den eigenen Untergang betreiben. Erst recht, wenn letztlich das Ganze auch zwischenmenschlich durch den Vertrauensverlust gar keinen Spaß mehr macht.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Man kann auch sagen, es geht um die Erhaltung und Pflege unserer natürlichen und auch zwischenmenschlichen Lebensgrundlagen. Die natürlichen Lebensgrundlagen, das ist die ökologische Nachhaltigkeit und die zwischenmenschliche, das ist das Soziale und das Ökonomische.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Also ich spreche gerne über funktionierende Kreislaufwirtschaft, weil es der Teil der Nachhaltigkeit ist, der einem auch keinen Verzicht abfordern muss. Es gibt daneben natürlich auch Bereiche, wo am Anfang viel Energie verbraucht wird, zum Beispiel Fliegen. Da klappt das nicht so mit der Kreislaufwirtschaft, da ist weniger mehr. Aber funktionierende Kreislaufwirtschaft kann viel mehr Bereiche umfassen, als sich viele derzeit noch vorstellen. Und das ist quasi die positive Seite, der positive Einstieg in dieses sehr bemühte Thema Nachhaltigkeit.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Tja, also Mir ist natürlich auch bewusst, dass es noch nachhaltiger wäre, wenn man ganz auf Fleisch und tierische Produkte verzichten könnte. Und ich persönlich, ich esse auch weniger Fleisch als früher und esse recht weniger Rind- und Schweinefleisch. Aber ab und zu mal so ein saftiges Steak möchte ich trotzdem nicht missen. Aber da muss man auch schauen, was für Alternativen dann auch immer besser werden, dass man Schritt für Schritt da jetzt immer noch die Lebensfreude beibehalten kann.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ja, zumindest eine Regelung, dass Großkonzerne bereit sein müssen, die Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsdeklaration, die sie Börsenanalysten gegenüber abgeben, die ja leider eher so aus Formalismen besteht, durch unabhängige Nachhaltigkeitsexperten, Nachhaltigkeitswissenschaftler der jeweiligen Branche dann auch mal überprüfen lassen in unangemeldeten Audits, um mal zu gucken, ob die anhand ihrer Hauptwertschöpfungsketten auch wirklich das tun, was sie angeben in den ganzen Fragebögen, die da ausgefüllt werden. Und sowas Ähnliches kennt man in der Gesellschaft schon längst bei anderen Selbstdeklarationen, bei denen der Wahrheitsgehalt manchmal in Frage gestellt werden muss. Nehmen wir mal die Steuererklärung, ne? Da werden ja manche kreativ, was da alles abzugsfähig ist. Und man weiß dann aber auch, wenn man da zu viel schummelt, dann kann das bei der Steuerprüfung einem sehr, sehr ungut aufstoßen. Wenn man aber wüsste, es gibt nie eine Steuerprüfung vor Ort, so mit Befragung, dann werden die Leute wieder kreativ beim Schummeln. Und genauso ist das bei den Nachhaltigkeitsdeklarationen über diese ESG-Systeme bei den Börsenanalysten. Hier wäre es echt spannend, mal das zu verifizieren und mal so in Prozenten der Erreichung von Best Practice in jeder Branche, Best Practice der Nachhaltigkeit zu skalieren, einzuschätzen. Und da haben wir schon Analysten gesagt, ja, aber Herr Schneider, wenn wir das machen würden, da würde ja die Werthaltigkeit ganzer Aktienportfolios massiv beeinflusst werden, vielleicht auf den Kopf gestellt werden. Ich habe gesagt, ja. Ich sage, ja, wer will denn das? Das ist der Grund, weshalb es nicht gemacht wird, obwohl das ein Riesenhebel wäre, Großkonzerne zu mehr Nachhaltigkeitsumsetzung zu bewegen. Das wäre mal was.
Ein Mittel, um Vertrauen zu schaffen, sind ja Siegel. Und ich muss sagen, bei uns hier auf dem Büro-WC steht ein Froschbadreiniger neben dem Klo. Ich habe also mitunter eine Menge Zeit, eure Verpackung zu studieren. Und dort findet man eine Unmenge Informationen über das Produkt und die Verpackung, aber kein Label wie beispielsweise den blauen Umweltengel oder Ähnliches. Traut ihr den Siegelmarken nicht oder warum finde ich die bei euch nicht auf der Verpackung?
Naja, also man kann das vielleicht am direktesten mit einem Vergleich aus dem Sport beantworten. Es gab früher mal einen Schwimmer namens Michael Phelps. Manche von uns werden sich noch erinnern.
Die langen Arme. Der hatte die 2 Meter langen Arme so gefühlt.
So ungefähr. Und er hat so ziemlich alles gewonnen, was man damals gewinnen konnte. Und wenn dieser Michael Phelps in eine öffentliche Badeanstalt, in ein Freibad gegangen ist, dann hat man den auch nicht gefragt, ob er sein Seepferdchen auf der Badehose auch vorzeigen kann, damit man ihn sicher ins Becken lassen kann. Das heißt, alle, die es wirklich wissen wollen, die müssen nicht lang recherchieren und die werden sofort finden, dass die Marke Frosch übrigens auch auf den Verpackungen in anderen Ländern, in denen noch nicht gelernt ist, dass eigentlich unser höchstrangiges und glaubwürdigstes und stärkstes Öko-Siegel einfach unsere Marke ist. Aber in den anderen Ländern, da haben wir die Euro-Eco-Flower und Eco-Cert und den blauen Engel würden wir auch erfüllen. Das heißt, wir erfüllen die Vereinigungsmenge vieler solcher Label. Aber wir wollen nicht alle diese Label vorne auf die Packung drucken, weil sonst haben keine anderen Informationen mehr Platz. Aber wer es wissen will, der kann sehr schnell herausfinden, welche Anforderungen wir konkret erfüllen. Und das sind die von vielen Labels.
Also ihr habt sozusagen das höchste Gut erreicht, dass ihr eurer Marke vertraut wird tatsächlich. Lass mal kurz zusammenfassen, wie ihr dahin gekommen seid, was ich verstanden habe bisher. Also erstens, die Produktqualität muss stimmen. Zweitens, erst etwas leisten, dann kommunizieren. und nicht umgekehrt. Die eigene Marke stärken, statt auf fremde Siegel zu setzen und ich würde sagen, Geduld haben und auf langfristigen Gewinne, statt auf Quick Wins zu hoffen. Ist das das etwa oder habe ich
ein richtig und vor allem auch eine den Aspekt der Lebensfreude, der Abwechslung und eines sinnesfrohen Konsums mit zu unterstützen, indem man nicht die Seriosität des eigenen Sortiments damit versucht und unter Beweis zu stellen, dass man sehr uniforme Packungsgestaltung macht und dann zum Beispiel alle Farben weglässt, alles ist dann durchsichtig und alles sehr streng und jede Variante sieht fast so aus wie die anderen Varianten. Damit versuchen dann manche, die in den Markt rein wollen, sagen, ja, sie meinen es ganz, ganz ernst mit der Nachhaltigkeit. Aber zum Beispiel Farbe ist und auch angenehme Düfte und eine wirkliche Biodiversität auch an Naturwirkstoffen, die auch wirklich drin sind. Das ist eine tolle Sache. Und Farben sind auch nicht gegen die Nachhaltigkeit, solange die Farbe nicht in Plastik ist, sondern in der Flüssigkeit und es sich um vollkommen unbedenkliche, biologisch abbaubare Lebensmittelfarbe handelt. Aber diese Vielfalt an Erlebnissen, an Düften, an Formen, an Naturwirkstoffen müssen auch die nachhaltige Lebensweise abwechslungsreich und inspirierend und im wirklich frohen Sinne lustvoll ein Stückchen weit machen, weil dieses Dröge, was mit dem strengen Öko-Zeigefinger daherkommt, das würde ja das Leben dann, wenn man sich darauf einlassen würde, dauerhaft auch ein Stück weit langweilig machen. Und Langeweile und Natur passen eigentlich gar nicht zusammen.
Achtung, hier folgt eine kurze Produktempfehlung der beliebten Kategorie. Wenn Ihnen dies gefällt, könnte Ihnen auch jenes gefallen. Wenn euch die Sustainable Brand Stories gefallen, in denen wir ja über nachhaltige Markenführung, Kommunikation und die Frage sprechen, wie man Menschen für Nachhaltigkeit begeistert, dürfte euch definitiv auch der formidable Podcast Gewinne Zukunft gefallen. In dem nämlich spricht Gastgeber Seckes Brustig über nachhaltige Geschäftsmodelle und Transformation. Also genau das Thema, mit dem sich viele von euch professionell herumschlagen. Taktiken, Strategien und Wissen kriegt ihr ja ungefiltert von den Besten im Feld, wie beispielsweise Reinhard Schneider, dem Mann hinter der grünen Erfolgsmarke Frosch. Mein bisheriges Highlight aber ist die Episode mit Anja Schröder, die ihr vielleicht durch ihre Werbung aus Absurdistan-Posts auf LinkedIn kennt. In Folge 28 von Gewinne Zukunft seziert Anja sorgfältig die 6 Sünden des Greenwashings, was nicht nur extrem unterhaltsam, sondern auch aufschlussreich ist. Alle 2 Wochen gibt es eine solche Portion Businesswissen, locker präsentiert von Seckes Brustig. Seckes ist Speaker, Moderator und man merkt, der Mann kann nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Worten umgehen. Bei ihm sammelt ihr Businesswissen ein, ohne dass es langweilt oder wehtut. Eigentlich könnte sein Podcast daher genauso gut Gewinne Insights oder Gewinne Zuversicht oder Gewinne Wissensvorsprung heißen oder was euch immer noch einfällt. Hauptsache, ihr zieht euch den Link zu seinem Podcast aus unseren Shownotes und hört gleich mal rein. Denn ihr merkt schon, wir sind Fans. Kurz nochmal zu Thema Plastik. Ihr setzt auf 100% Recycling aus, teilweise sogar aus dem gelben Sack, teilweise aus Rezyklaten. Die Frage ist aber doch, ob man generell auf Plastik als Zukunftsmaterial setzen soll. Die Frage hast du häufig gehört. Tatsache ist doch auch in einer Recyclingflasche steckt Erdöl und früher oder später endet sie entweder als Mikroplastik in der Umwelt oder als fossiler Brennstoff in irgendeiner Müllverbrennungsanlage. Ist da Plastik dann eigentlich wirklich der Weg, den man beschreiten sollte?
Oder sie wird halt von uns immer wieder recycelt, was wir ja auch wirklich auf die Spitze getrieben haben. Also wir haben uns genau mit diesen Fragen natürlich sehr intensiv beschäftigt, weil eine unserer Prinzipien, das ist übrigens auch ein Erfolgsfaktor für eine Ökomarke, dass man möglichst nah an der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft ist. Und zwar nicht die Wissenschaft, die versucht herauszufinden, wie man alles am billigsten macht, sondern wie man die Dinge am umweltschonendsten macht. Und wenn man das in unseren Warengruppen macht, dann gibt es ja Ökobilanzen. Ja? Und die kann man dann auch durchrechnen lassen über den gesamten Lebenszyklus. So, und wenn man dann mal schaut, was hätte man denn für Verpackungsalternativen, dann sind wir alle durchgegangen. Und ich will das jetzt nur mal exemplarisch, weil da gibt es ja viele Möglichkeiten. Weil wir haben es gerechnet für Glas im Mehrweg, ja, und im Recycling oder für Blech auch für Bioplastik. Das Ende vom Lied ist immer, naja, diese Materialien kann man zwar auch im Kreislauf führen. Die Logistik ist sehr viel aufwendiger, gerade bei Glas ist ja schwerer, ja. Und es gibt natürlich dann auch viel Glasbruch, weil Wiederbefüllung, das geht von der Logistikkette erst recht nicht. Und wenn es die Leute in Glascontainer schmeißen, das Ganze umzuschmelzen, da braucht man halt sehr viel höhere Temperaturen, über 1000 Grad, als Plastik in eine neue Form zu bringen im Recycling. Deswegen ist die Kreislaufführung von Plastik, wenn man die Regeln beherrscht, dramatisch energieschonender. Und der Energieverbrauch zählt, solange wir noch nicht unbegrenzten Ökostrom und Ökoenergie zur Verfügung haben, was ja auch noch nicht der Fall ist, wie jeder weiß. So, von daher kann Plastik eigentlich das ideale Kreislaufmaterial sein, weil wenn man auch Pappe nimmt, ne, dann braucht man die Flüssigkeitsbarriere, dann sprechen wir über Tetrapack, ja, das ist wieder ein Verbundstoff, ne, aus Pappe, Plastik und Aluminiumfolie, untrennbar miteinander und nicht recyclingfähig verbunden. Also der Teufel steckt nun mal in den technischen Details, aber man kann das lernen, wie man es am besten macht. Und beim Bioplastik ist auch so, ne, viele verwechseln Bioplastik mit biogenem Plastik. Das ist chemisch gesehen 0815 Plastik, aber hergestellt nicht aus Erdöl, sondern aus Zuckerrohr meistens, der da angebaut wird, wo eigentlich Urwald hätte wachsen sollen, in Brasilien und Indonesien. Das macht die Ökobilanz erst recht nicht besser, zumal dieses Plastik dann genauso lange in der Natur bräuchte, um natürlich abgebaut zu werden, ne, 400 Jahre im Ozean, weil es ident ist mit dem chemischen, nachher chemisch. Und das biologisch abbaubare Plastik, da gibt's auch Milchsäurekulturen oder milchsäurebasiertes Plastik, was biologisch abbaubar wäre, dauert dann nicht 400 Jahre im Meer, sondern nur unter Anführungszeichen 250, was auch viel zu viel ist. Und wenn so eine Flasche mal ins Recycling geworfen würde, irrtümlich, würde sie das Recycling dort kaputt machen, weil das eine ganz andere Plastikart ist. Und jeder würde denken auch, man kann die ja einfach aus dem Fenster schmeißen, weil baut sich ja sowieso biologisch ab. Das funktioniert alles nicht richtig. Man kann den Bakterien auch nicht vorschreiben, bitte erst ganz schnell abbauen, wenn die Flasche in der Natur landet, aber bitte nicht unter den Lebensbedingungen, die für die Bakterien viel angenehmer im Supermarkt sind, nämlich ne, warme Temperaturen, Anwesenheit von Sauerstoff und Wasser, aber im Regal noch nicht abbauen, weil sonst läuft ja die ganze Suppe aus der Flasche raus. Es ist eine kleine Wissenschaft, aber es gibt Unternehmen, die beschäftigen sich damit nach den aktuellsten, besten Erkenntnissen der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft, um das Beste rauszupicken. Und das machen wir. Und das machen wir so konsequent, dass wir da auch hochrangige Preise dafür gewinnen.
Also der Teufel steckt auch hier im Detail. Und ihr habt die Details tatsächlich, das glaube ich jetzt einfach mal, durchgerechnet, seid zum Schluss gekommen. Die Kreislaufvariante, die ihr bevorzugt, ist die ökologisch optimale.
Also wir stellen uns jedem wissenschaftlichen Diskurs, also mit Marketeers zu diskutieren, ist eine Sache, aber weil die sagen, ja, aber es geht darum, wie es erstmal ankommt, so gedanklich. Und ja, das andere sind halt diese Details. Wer interessiert sich schon für Details? Nee, wir interessieren uns sehr für Details, weil wenn wir uns für etwas entscheiden, dann wollen wir es auch erklären können, bis hin zu den Grundlagen, die dann wirklich wissenschaftlich sind.
Reinhard Schneider hat sie nicht so genannt, aber ich habe aus dem Gespräch mit ihm ein paar goldene Regeln der Nachhaltigkeitskommunikation mitgeschnitten. Da Frosch mit diesen Prinzipien bekanntlich ziemlich erfolgreich geworden ist, könnte man sie vielleicht sogar als Platin-Regeln bezeichnen. Die erste lautet, der Produktnutzen muss stimmen. Also, nachhaltige Qualitäten wiegen schlechte Produktqualitäten niemals auf. Das ist bei Reinigungsmitteln auch nicht anders als beispielsweise bei pflanzlichen Fleischalternativen. Auf Veggie Patties ist man ja auch dann erst flächendeckend umgestiegen, als sie vernünftig und nicht mehr wie angebratener Pappkarton geschmeckt haben. Zweitens, was Nachhaltigkeit betrifft, sollten Marken erst etwas leisten, dann kommunizieren und nicht umgekehrt. Also Errungenschaften feiern statt Ankündigungen abfeuern. Zahlt sich sowas aus? In jedem Fall, aber nicht in Handumdrehen. Man muss vielmehr kontinuierlich und mit Geduld am Ball bleiben, auch wenn es mühsam und teuer wird. im Fall Frosch zum Beispiel, also die Verpackung weiterhin aus Altplastik herstellen lassen, auch wenn sie aus Rohöl viel billiger wären. Die gute Nachricht lautet, wenn man das tut, ist jede Investition in Nachhaltigkeit gleichzeitig eine Investition in die Stärke der eigenen Marke. Und dann, das ist Regel Nummer 5, kann man auch auf fremde und mitunter dubiose Siegel verzichten, weil die eigene Marke ja selber zum vertrauenswürdigsten Siegel gewachsen ist. Dann kann man für sein Produkt sogar höhere Preise verlangen, denn die Verbraucher können darauf vertrauen, dass sie dafür tatsächlich auch etwas mehr bekommen. Frosch hat also all das in den letzten 2 Dutzend Jahren ziemlich gut hinbekommen. Hören wir also mal, was Froschmann Schneider uns sonst noch mit auf den Weg gibt. Du hast ja nicht nur die schöne Marke Frosch, sondern auch die Marke mit dem roten Frosch, nämlich die Marke Erdal. Bei der finde ich eigentlich recht wenig zur Nachhaltigkeit, wenn ich mich auf der Website umschaue, etc. Warum ist das so?
Die Nachhaltigkeit dort steht jetzt nicht an oberster Priorität der Kommunikation. Das heißt, nehmen wir mal Schuhpflege, ist ja eine sehr traditionelle Warengruppe bei uns, die aber mittlerweile unter 5% unseres Gesamtkonzernumsatzes ausmacht. Die Leute kaufen nicht Schuhpflege vor allem, weil die eine jetzt besonders nachhaltig sich auslobt. Noch nicht, aber mal sehen, wie das in der Zukunft sein wird.
Das war bei Reinigungsmitteln ja auch nicht so, ne? Da habt ihr ja auch eine Reise hinter euch, oder?
Genau, genau. Und wenn man sich unsere Schuhpflegeprodukte mal genau anschaut, zum Beispiel nehmen wir mal den Superklassiker, diese Dose. Die hat einen Blechdeckel und einen Kunststoffunterteil, damit das auch wirklich dicht ist. Weil früher, als wir nur Blech hatten, da hatten wir manchmal so Dichtigkeitsprobleme, haben wir jetzt nicht mehr. Wenn man das Plastikunterteil anschaut, das ist aus 100% Rezyklat. Grau ist eine andere Plastiksorte, ne? Ist Polypropylen. Graues Mischplastik sieht aber toll aus, weil da so ein Sleeve, ja, so eine ganz dünne Folie drüber gezogen ist, damit das richtig toll aussieht. Ist aber perfektes Kreislaufmaterial, 100% Rezyklat. Und auch die Creme selber, da sind Bienenwachs basiert. Also mittlerweile haben wir Rezepturen, die könnte man essen. Schmeckt vielleicht nicht so richtig gut, aber die sind von der Rezeptur sehr, sehr weit. Aber wir loben es nicht aus, weil es geht dort vor allem um die Qualität, die zählt. Aber mittelfristig denke ich, dass in allen Bereichen, auch der Schuhpflege, die der Werterhaltung von anderen Konsumgütern denken, die in ihrer Produktion sehr viel mehr Ressourcen noch verbrauchen, ein guter Nachhaltigkeitsgedanke drinsteht. Das heißt, Schuhpflege hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil es hilft, die Schuhe länger zu tragen, die man eh schon hat, anstatt alle paar Wochen wieder ein Fast-Fashion-mäßig neue zu kaufen, die man dann nach einer Saison dann schon wieder wegschmeißt.
Total nachvollziehbar. Nochmal aber zu den Inhaltsstoffen. Ich las, dass Umweltschützer darauf hinweisen, dass die Imprägniersprays, nicht nur eure, aber auch eure Nanopartikel enthalten, und dass die problematisch sein können, wissen wir. Und die weiße Schuhcreme Titandioxid, das ist ein Stoff, der potenziell erbgutschädigend ist. Ist das noch so? Und wenn ja, warum?
Fangen wir bei den Nanopartikeln an. Die Nanopartikel sind eine Frage des Sprühkopfes. Da kennen wir uns sehr gut aus. Also wir haben ja ein Spray auf dem Markt, das ist PFC, also fluorkohlenwasserstofffrei. Ja, basiert also nicht auf den Mitteln, wie viele andere Sprays, die da auch noch als bedenklich gesehen werden, sondern komplett PFC-frei. Das ist das Erste. Was die Partikelgröße angeht, dann geht es darum, was für einen Sprühkopf man verwendet. Und wir verwenden ausschließlich welche, die nicht so fein zerstäuben, dass eine Lungengängigkeit dieser Sprühdämpfe entsteht, bis in die tieferen Bronchien, weil bei jedem Imprägnierspray, egal auf welcher Wirkbasis, ist es so, dass die menschliche Lunge oder überhaupt Lungen generell es nicht so toll finden, imprägniert zu werden. Egal mit welcher Zusammensetzung, die möchten einfach nicht wasserabstoßend sein, weil das gehört nicht zu deren Aufgabe, Wasser abzustoßen. Das A und O ist es also, dafür zu sorgen, dass der Wirkstoff gar nicht erst in die Lunge reinkommt. Und das schafft man über die Partikelgröße, die nicht zu ultrafein zerstäuben soll, weil dann die Dämpfe bis in die Lungenbläschen reingehen über die Bronchien, was bei unserem Sprühköpfen nachweislich nicht der Fall ist.
Okay, super. Titandioxid in der Schuhe?
Ja, also bis vor kurzem war das auch der gängige Farbstoff übrigens für alle weißen Zahnpasten.
Wurde auch da kritisch diskutiert.
Ja, ich weiß. Also sagen wir mal so, etwas, was man vor kurzem noch im Mund zugelassen hat und ich habe jetzt auch nicht, ja, also okay. Wie gesagt, es kann sein, dass kleine Mengen von, also Titandioxid noch nicht die allerbeste Lösung sein wird auf Dauer. Man muss dann nach Besserem suchen. Aber ich muss tatsächlich auch so ein bisschen den Aspekt der Verhältnismäßigkeit hier in den Raum führen, weil wenn, ich weiß nicht, wie viele Abermillionen Tonnen von Zahnpasta durch deutsche Münder gegangen sind über Jahrzehnte und jeder von uns hat mit Titandioxid sich die Zähne geputzt, um das dann zu vergleichen mit ein ganz bisschen Deckweiß auf dem Schuh, ich weiß nicht, ob es nicht dringendere Probleme gibt, aber wir arbeiten auch an dem, dass wir auch das, was im Mund so lange gut war, dann auch auf dem Schuh dann verbannen können.
Reinhard, ich würde im letzten Viertel unseres Gesprächs gerne noch auf einen Aspekt kommen, der auch genauso wichtig ist wie Ökologie, nämlich die Ökonomie. Du hast es bereits angedeutet, dass zurzeit so ein bisschen das Pendel zurückzuschlagen scheint. Nachhaltigkeit kriegt gerade mächtig Gegenwind. Es gibt eine Deloitte-Studie, die sagt, dass der Anteil von VerbraucherInnen in Deutschland, die zumindest gelegentlich nachhaltigere Produkte kaufen, von 59 auf 45% gefallen ist innerhalb eines Jahres. Also da gibt es natürlich eine Unschärfe drin und so weiter. Schlägt das Pendel gerade mächtig zurück und was bedeutet das für deine Branche und die Wettbewerber? Zucken jetzt alle zurück?
Ja, das ist natürlich auch Auswirkung der vorhin beschriebenen allgemeinen Vertrauenserosion durch nicht glaubwürdige Angebote zusammen mit natürlich den wirtschaftlichen, auch budgetären Sorgen der Menschen in der Inflationsphase und einer Phase der politischen Unsicherheit in Europa. Und die Frage ist natürlich, was in dieser Unsicherheitsphase denn eigentlich der Weg heraus sein sollte. Und dann sind wir aber auch schon wieder in psychologischen Kategorien, leider auch in Kategorien heutzutage der, wie heißt das so schön, erlernten Hilflosigkeit. Weil wenn die Menschen das Gefühl haben, dass Krise auf Krise sich stapelt und man ja eigentlich als Bürger und Konsument eh nichts mehr steuern und glauben kann, dann gibt's leider nicht wenige, die irgendwo denken, mein Gott, man könnte fast depressiv werden oder die anderen wären so wütend, dass sie dann ihrem Protest auch politisch Ausdruck geben wollen und vielleicht auch populistische Parteien wählen, weil man einfach unzufrieden ist, aber auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit hat. Und das ist eigentlich schade, weil jeder Bürger und jeder Konsument, jede Konsumentin hat einen großen Einfluss auch auf die Wirtschaft. Aber es ist nicht sofort und es ist nicht individuell sofort, aber dennoch einen riesigen Einfluss. Weil wenn man weiß, was man kaufen will und warum man das kaufen will, und zwar nicht nur, weil es das Allerbilligste ist. Und ich sage mal, in unseren Warengruppen, die Mehrkosten von glaubwürdig ökologischen Produkten zu den nicht so glaubwürdigen sind vielleicht 20, 30 Cent. Es ist nicht so, dass viele sich das grundsätzlich nicht mehr leisten könnten, wenn sie denn wollten. Es gibt Menschen, die auch auf die 20, 30 Cent blicken müssen in diesen Tagen. Ja, die gibt es auch, aber viele in Deutschland könnten sich das bessere ökologische leisten und tun es ja auch in unserem Fall, weil sonst hätten wir ja nicht wachsende Umsätze. Aber andere sind halt, haben das nicht und es geht darum, mal sich zu überlegen, unter welchen Bedingungen die Leute auch bereit sind, wieder persönlich mehr Verantwortung für etwas Größeres, für das Ganze, vielleicht auch für, naja, unsere Lebensumstände und unseren Planeten ein Stück weit und dessen Erhalt zu übernehmen. Und da gibt es eigentlich nur drei Bedingungen, unter denen Menschen selber Verantwortung zusätzlich übernehmen wollen. Erstmal müssen sie das Gefühl haben, dass sie überhaupt was verändern können, dass sie nicht komplett machtlos sind.
Also Selbstwirksamkeit.
Es gibt einen Faktor, dem kann selbst der größte Großkonzern, die mächtigste Wirtschaft nicht widerstehen. Und das sind keine Gesetze, weil die werden immer irgendwie irgendwo umgangen und sei es dann im Ausland und über wieder dann europäischen Markt oder Importe oder was auch immer. Aber worauf jede Industrie, jede Wirtschaft reagieren muss, ist die Nachfrage. Keine Industrie kann sich leisten, auf Dauer an der Nachfrage vorbei zu produzieren. Da werden die ganz schnell ganz hellhörig und wollen die Nachfrage wieder treffen. Deswegen macht es Sinn, die Nachfrage zu steuern und nicht einfach nur irgendwas zu kaufen. Und zwar so zu steuern, dass man das Gefühl hat, ich unterstütze das Bessere, auch dauerhaft das Bessere für und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Die zweite Bedingung, unter denen Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ist, dass sie wissen müssen, dass es Sinn macht, in eine gewisse Richtung das Verhalten zu steuern. Das spricht die Logik an. Das haben wir auch schon angesprochen bei unserer Marke, dass wir da auch einen sehr wissenschaftlich fundierten Kurs gehen, der aber jetzt nicht irgendwie dazu führen muss, dass man ellenlange wissenschaftliche Abhandlungen immer lesen muss, sondern dass einfach diese Vertrauensbrücke am Ende entsteht, wenn man es lange genug macht. Und last but not least, damit die Leute es auch wirklich machen, brauchen sie etwas für sich. Das heißt, sie brauchen einen Nutzen, sie brauchen auch Anerkennung für diese Mühe, das Verhalten und die Gewohnheiten zu ändern. Und da ist es auch wichtig, welche Signale man setzt, auch als Gesetzgeber, welche Anreize und dass man auch sagt, naja, eben das mit dem nachhaltigen Konsum, das kann auch lebensfroh sein, das kann Spaß machen, das soll Spaß machen und es braucht keinen Verzicht. Unter den drei Bedingungen könnte man das umdrehen. Leider gibt es starke politische Kräfte, die eher sagen, nee, wir müssen jetzt wieder so zurück in die Wirtschaft der 50er und 60er Jahre ohne die ganzen ökologischen Einschränkungen, weil nur so kann man wieder Wirtschaftskraft entfalten. Ich sehe das ganz anders, weil in der Kreislaufwirtschaft gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland viele, viele mittelständische, gute Arbeitsplätze im Inland, die nicht abwanderungsbedroht sind, wie Großkonzernarbeitsplätze entstehen könnten.
Dann, ich wollte gerne verstehen, sozusagen, was bedeutet das auf der Unternehmensebene? Das Verbraucherpsyche kapiert, aber du hast mal den Vergleich gebracht, dass Unternehmen sozusagen so ein bisschen wie im Swimmingpool unterwegs sind. Die stehen am Beckenrand und übertreffen sich gegenseitig mit Ankündigungen, aber kaum jemand springt. Kann es nicht sein, dass aus gutem Grund zurzeit viele einfach schlicht Angst haben, baden zu gehen und deswegen nicht springen?
Ja, das hat was mit der Fristigkeit des Denkens zu tun. Wenn man das Gefühl hat, dass am Anfang das Wasser halt überraschend kalt sein könnte und unkomfortabel, dann ist das wie im Leben. Ne? Viele sagen, ja, spring du doch erstmal und man will halt nicht so der Erste sein und man ermutigt sich gegenseitig. Aber am Ende, der kriegt die höchste Anerkennung, der nicht irgendwie zu den Laggards, zu den Last Followern gezählt hat, sondern die einfach gesagt haben, komm, ich mach's jetzt einfach. Das Problem ist, welche Anreizsysteme verschiedene Teile der Wirtschaft auch haben, die prioritär sind. Und da gibt's aus meiner Sicht einen Riesenunterschied zwischen Mittelständlern, die langfristig planen können und dürfen, zum Teil über Generationen hinweg, um Sinn auch an die nächste Generation dann übergeben zu können, die das ja auch weiterführen will, ja, und nicht einfach das nur wegen dem Geld machen soll. Und es gibt Großkonzerne, die nach meinem Dafürhalten, ich habe selber lange genug in einem Großkonzern gearbeitet.
Du warst bei Nestlé, ne, glaube ich.
Ja. Die sehr stark gesteuert werden an dem Punkt, wo Großkonzerne ganz empfindlich sind, nämlich an den Konditionen der Refinanzierung, das heißt am Börsenkurs. Das heißt, wenn ein Analyst sagt, also im Rating kriegt er jetzt von mir so eine Einschätzung, dass eure Aktie eher so Verkaufs- anstatt Ankaufskandidat ist, dann ist das ziemlich unangenehm für die Großkonzernlenker und auch für den CEO, den Chef. Wenn das öfter und länger so passiert, dann wird er ausgetauscht vom Aufsichtsrat, wenn die Börsenkurse zu lange fallen. Und leider ist es auch so, dass diese Anreize dann, obwohl man ja jetzt sagt, ja, da werden auch ESG, also auch Nachhaltigkeits- und Soziale und Governance und Öko-Kriterien ja erhoben, Das sind meistens nur Fassaden von irgendwelchen Stabsstellen und das betrifft nicht die tatsächliche Wertschöpfung von denen, sondern es geht immer noch um Umsatzrendite und kurzfristige Ertragsziele. Und wenn man auf das konditioniert ist, dann geht man auch kein Wagnis ein, weil man muss immer bis zum Quartalsende beweisen, dass man da wieder nochmal was gewuppt hat. Und dann investiert man nicht, sondern versucht einfach nur das Billigste, was man bisher schon gemacht hat, irgendwie grün zu interpretieren. Dass damit kein Vertrauensaufbau und kein auch neuen technologischen Schritte wirklich machbar sind, ist naheliegend.
Das heißt aber doch, ist Nachhaltigkeit dann eigentlich nur was für inhabergeführte Unternehmen? Also musst du vielleicht dazu sagen, du bist dein eigener Chef, dir gehört der Laden. Also das Geld, was du zum Fenster rausschmeißt, ist zumindest dein eigenes Geld für Nachhaltigkeit. Du kannst auch sagen, wir ziehen das jetzt durch, auch wenn es sich erst in 3, 5, 7 Jahren auszahlt, während, sagen wir mal, der Manager in einem börsennotierten Unternehmen im nächsten Quartal halt delivern muss, wie man so schön sagt. Also ist Nachhaltigkeit nur was für Mittelständler, für inhabergeführte Mittelständler?
In der Pionier- und Vorbildfunktion würde ich sagen, ja, weil die Mittelständler können über diesen langen Planungshorizont auch mal sich auf was einlassen, was nicht sofort sich rentieren muss, sondern wenn man daran glaubt, dass es das Richtige ist, man muss dann halt eine gewisse Ertragsdurststrecke aushalten. Das muss man irgendwie schaffen, das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Und ich hoffe, dass unser Beispiel unseres Unternehmens, unserer Marke auch andere inspiriert und sie bestätigt, dass sich dieser Weg am Ende lohnen kann, wenn man dann Marktanteile dazu gewinnt, wo andere große Schwierigkeiten haben.
Dann lass uns auch aus diesem Gespräch mit etwas hoffnungsvoll rausgehen, indem wir dieses "Es kann sich lohnen" oder "Es lohnt sich" mit Zahlen belegen. Wäre ich jetzt dein Controller und stünde in deinem Büro und sage, Leute, wir haben jetzt viel investiert, was bringt das eigentlich? Was bringt es eigentlich ökonomisch?
Es bringt wachsende Marktanteile und deswegen auch Skaleneffekte. Und zu wachsen, das ist für jedes Unternehmen eine tolle Sache. Es ist so, dass die Umsatzrendite am Anfang vielleicht erstmal geringer ist.
Warum eigentlich? Wenn ihr Energie spart, bessere Mitarbeiter bekommt, müsst ihr doch eigentlich eure Umsatzrendite nicht leiden, oder?
Doch, leider schon. Weil natürlich sparen wir Energie und haben bessere Mitarbeiter und so weiter. Ohne das wäre der Unterschied noch viel größer. Aber jeder, der im produzierenden Gewerbe ist, mit aufwendigen Maschinen, weiß, dass einer der ganz, ganz großen Hebel die Abschreibungen sind, Abschreibungskosten, als der Kostenfaktor der Investitionen. Das heißt, man muss sich trauen, in nachhaltigere, ressourcenschonendere Technologien rechtzeitig zu investieren. Und zwar nicht nur kosmetisch, so ein bisschen, sondern bei den Hauptwertschöpfungsketten im ganz großen Stil.
Okay, also ich muss damit leben können, die Umsatzrendite geht erstmal runter. Es gibt keinen sofortigen Return on Invest. Die Kickbacks kommen erst in längerer Zeit. Aber wenn ich das tue, dann sagst du, lohnt es sich.
Naja, also wir können uns nicht über die Börse refinanzieren, aber wir haben jetzt vor 4 Jahren eine große Investition gestartet. Wir hatten da innerhalb von 5 Jahren 97 Millionen investiert, was für Unternehmen unserer Größenordnung wirklich nicht wenig ist. Und haben damit unsere Produktionskapazitäten verdoppelt. Das kann man mit weitestgehend Eigenmitteln dann auch. Das geht dann. Und ich will jetzt nicht über Ausschüttungspolitik reden. Natürlich hilft es auch, wenn man da jetzt nicht irgendwie sich ein bisschen zurückhalten kann. Aber das machen ja viele Familienunternehmer, also mehr als Aktionäre, die irgendwie dann schon nervös werden, wenn die Dividende mal nicht kommt. Aber es geht vor allem um die Investitionsfähigkeit aus Eigenmitteln und die Finanzstruktur, die ausreichend gut sein muss, damit Banken einem auch noch angemessene Konditionen bieten. Banken, die eben nicht dieselben Fragen stellen wie die Börsenanalysten, auf jeden Fall nicht so ultimativ.
Rainer, dann herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir werden den Frosch weiterhin aufmerksam begleiten und hoffen, dass er nach wie vor große Sprünge hinkriegt.
Vielen Dank. Ich danke dir.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.